Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwaltepartnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu unserer Episode zum Thema Privatverkauf eines Fahrzeugs. Vermeiden Sie diese 5 Fehler. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Hallo Igor.
Hallo Michael.
Ja, Anlass für unsere heutige Folge, Igor, ist, dass in den letzten Wochen vermehrt Anfragen aufgetreten sind von Privatleuten, die ihren Pkw verkaufen wollen und dich darum gebeten haben, einen Kaufvertrag aufzusetzen. Offenbar besteht ja in der Bevölkerung zunehmend eine Verunsicherung über die Rechtslage, wie das zu machen ist, wie das gehandelt werden kann. Und du willst uns heute ein paar Tipps dazu geben.
Ja, wie gesagt, mit den Missverständnissen räumen wir heute auf. Das ist der Sinn dieser Folge.
Ja, dann fange ich mal direkt an. Ja, also meine Einstiegsfrage für dich heute ist, brauche ich überhaupt einen schriftlichen Kaufvertrag, wenn ich mein Privatauto verkaufen möchte?
Grundsätzlich nicht. Also man kann auch einen Vertrag mündlich schließen, also sprich einfach per Handschlag ein Fahrzeug erwerben oder verkaufen. Wird auch tatsächlich häufiger so gemacht. Also sprich über eBay Kleinanzeigen habe ich auch schon häufiger Fälle gehabt, wo Leute einfach irgendwo hinfahren, 500 Euro auf die Hand drücken und ein Fahrzeug mitnehmen. Davon ist aber sehr, sehr dringend abzuraten. Ja, also mein Tipp, der allererste Tipp auch gleich am Anfang, immer einen schriftlichen Kaufvertrag aufsetzen, selbst wenn das Fahrzeug nur für 200 Euro verkauft wird. Ja, die Übertragung eines Pkw ohne einen schriftlichen Kaufvertrag wäre an dieser Stelle wirklich ein sehr grober Fehler und das ist einer dieser Fehler, den man dringend vermeiden sollte.
Ja, warum soll ich es denn schriftlich abfassen? Warum reicht nicht mündlich?
Das Hauptproblem ist hier die Gewährleistung, die im Bereich des Kaufrechts eigentlich jedem Verkäufer eines Fahrzeugs von Gesetzes wegen aufgebürdet wird. Die weitere Information zur Gewährleistung, wer da genaueres wissen möchte, kann gerne unsere alte Folge reinhören. Das ist die Folge 14 mit dem Titel Garantie oder Gewährleistung. Da haben wir ganz detailliert besprochen, was eine Gewährleistung genau ist. Auf jeden Fall wird jedem Verkäufer eine Gewährleistung grundsätzlich aufgebürdet per Gesetz. Diese kann aber im Kaufvertrag zwischen Privatpersonen ausgeschlossen werden, und zwar wirksam ausgeschlossen werden. Und dazu rate ich auch sehr dringend, und zwar das in rechtlich korrekter Form abzufassen und zu vereinbaren mit seinem privaten Vertragspartner.
Ja, was passiert denn, wenn ich die Gewährleistung nicht ausschließe? Oder was ist der Nachteil?
Der Nachteil liegt hier für Juristen natürlich auf der Hand, aber das erläutere ich gerne noch einmal genauer. Wenn die Gewährleistung nicht ausgeschlossen wird, dann kann der Käufer zu dem privaten Verkäufer gehen und ihn beim Auftreten von Mängeln im Verlauf der Frist der Gewährleistung bis zu 2 Jahre lang also zur Nacherfüllung bzw. Reparatur der Mängel auffordern. So, und diese Nacherfüllung muss auch auf Kosten des Verkäufers erfolgen, selbst wenn es eine Privatperson ist, weil es klingt immer so ein bisschen danach, als wenn es eine Verpflichtung für Händler ist, aber so ist es nicht. Das muss auch der Privatverkäufer machen, wenn er sich zu einer Gewährleistung verpflichtet hat. So, und das kann natürlich dann auch wieder zu weiteren Konsequenzen führen, wenn die Reparatur nicht erfolgt oder nicht ordnungsgemäß, kann auch ein Rücktritt vom Kaufvertrag seitens des Käufers erfolgen. Und da haben wir dieses typische Horrorszenario, dass sich der Käufer 1,5 Jahre später meldet und sagt, ja Moment, ich habe ja eine Gewährleistung, die haben wir ja nie ausgeschlossen und mein Fahrzeug ist komplett hinüber, meinetwegen das Getriebe ist durch und es kostet jetzt 5.000 Euro, das in Stand zu setzen. Also mach mal, du schuldest mir ja Gewährleistung, weil ich kann beweisen, dass dieser Mangel schon angelegt war, als du mir das Fahrzeug übergeben hast. Ja, und auf sowas haben wahrscheinlich die meisten Verkäufer, besonders von günstigeren Fahrzeugen, überhaupt keine Lust. Und wenn man schon allein an so einen Rechtsstreit vor Gericht denkt und was für Kosten da auf einen zukommen, kann man das wirklich als Horrorszenario für jeden Verkäufer betiteln. Also der Tipp hier zusammengefasst, in jedem Fall die Gewährleistung ausschließen im Direktgeschäft zwischen Privatpersonen.
Ja gut, aber dann bin ich ja schnell damit dabei. Dann nehme ich mir einfach aus dem Internet eine Vorlage zum Beispiel, Achtung Werbung, ja, von mobile.de oder vom ADAC. Solche Verträge sehe ich durchaus schon mal öfter in unseren Posteingängen. Druck mir den aus, füll den aus und dann habe ich meinen schriftlichen Kaufvertrag. Bin ich dann auf der sicheren Seite?
Ganz klares Jein. Das Muster von mobile.de ist mir jetzt tatsächlich nicht direkt bekannt. Ich weiß jetzt nicht, was da ganz genau drin steht, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass so ein Muster, wenn es eine falsche Formulierung des Gewährleistungsausschlusses beinhaltet, dass dieses Muster dann auch nicht hilfreich ist. Weil wenn der Gewährleistungsausschluss falsch formuliert ist, ist dieser unwirksam. So, und dann bleibt es bei dem, was ich oben gesagt habe. Also nach Erfüllung Rücktritt wird geschuldet möglicherweise. Daher muss man auch bei der Musterauswahl sehr vorsichtig sein. Ja.
Aber andererseits möchten jetzt die meisten Privatverkäufer beim Anwalt keine 3- bis 4-stellige Summe für die Fertigung eines Kaufvertrages über ihr Fahrzeug ausgeben, wobei das Fahrzeug vielleicht auch gar nicht mal mehr diesen Preis rechtfertigt. Welche anderen Möglichkeiten hätte ich denn?
Ja, also wie du es schon gesagt hast, mit Mustern kann man durchaus arbeiten im privaten Bereich. Aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung bisher halte ich das Muster, das ADAC, was du vorhin erwähnt hast.
Achtung, Schleichwerbung.
Ja, soll jetzt keine Werbung sein, aber ist tatsächlich so, dass das Muster ist tatsächlich sehr solide formuliert. Aus meiner Sicht, ich möchte jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es rechtlich nicht angreifbar ist, aber es wäre wahrscheinlich erstmal für einen Verbraucher der sicherste Weg, das Fahrzeug privat zu verkaufen und damit auch die Gewährleistung weitestgehend auszuschließen. Dürfte also einem guten Vertragsentwurf schon sehr nahestehen, dieser Mustervertrag des ADAC.
Ja, wobei du ihn hervorheben solltest, natürlich ist jeder Vertragsentwurf auch nur so gut, wie man ihn ausfüllt.
Das kommt gleich, ja. Und zum Gewährleistungsausschluss und den Ausschlussklauseln und deren Formulierung wird nochmal in Kürze eine Podcast-Folge folgen, weil die Nachfrage relativ groß ist, zumal das auch für Unternehmer sehr wichtig ist, die von Unternehmer zu Unternehmern Fahrzeuge weiter veräußern. Also da wird es auf jeden Fall in Zukunft was geben. Also gerne immer regelmäßig einen Podcast hören, lieber Zuhörer.
Ja, und was sind weitere typische Fehler, die beim privaten Verkauf eines Fahrzeuges gemacht werden können?
Ja, der Klassiker wieder, Verschweigen von Mängeln oder Vorschäden oder meinetwegen auch manipulierter Tacho. Das sind so die typischen Sachen, wobei manipulierter Tacho ist immer schwierig, aber deswegen darüber spreche ich jetzt erstmal nicht. Aber da bewegen wir uns jetzt im Bereich der arglistigen Täuschung. Dazu haben wir auch schon mal eine Episode gemacht, wo wir über die Details gesprochen haben. Das war, glaube ich, Folge 19. Da ging es um die arglistige Täuschung beim Autokauf. Also sollte dem Käufer dann der Nachweis gelingen, dass ein Mangel oder ein Vorschaden dem Verkäufer schon bekannt gewesen ist, als er ihm das Fahrzeug präsentiert hat vor dem Verkauf, ist der Gewährleistungsausschluss meinetwegen in dem Vertrag, wenn es einen gibt, schon mal unwirksam, das ist auch klar. Und der Kaufvertrag selbst kann auch angefochten werden und kann auch gleichzeitig, der Käufer kann sogar gleichzeitig auch noch zurücktreten. Also der Verkäufer macht sich dazu natürlich auch noch schadenersatzpflichtig und deshalb der Tipp an dieser Stelle, man sollte über alle bekannten Eigenschaften des Fahrzeugs, auch wenn diese negativ sind und man dann nicht mehr einen hohen Kaufpreis möglicherweise dadurch erzielt, darüber auf jeden Fall aufklären und diese Aufklärung auch im Detail in den Kaufvertrag aufnehmen, damit man später den Beweis führen kann, dass man über irgendwelche Mängel aufgeklärt hat. Weil wenn man da persönlich ohne Zeugen drüber gesprochen hat, im Kaufvertrag steht nichts, dann ist auch wieder klar, dann muss man es beweisen als Verkäufer. Das gestaltet sich manchmal schwierig.
Ja. Und der umgekehrte Fall nicht, dass ich was verschweige, sondern was ist mit falschen Anpreisungen von Eigenschaften, die tatsächlich gar nicht vorhanden sind?
Ja, im Ergebnis wird es auf das Gleiche hinauslaufen. Also wenn man keine Kenntnis davon hat, dass das Fahrzeug zum Beispiel unfallfrei ist oder ob es unfallfrei ist, dann sollte man auf gar keinen Fall zusichern, dass es schon wahrscheinlich unfallfrei sein wird oder definitiv unfallfrei ist. Lieber im Kaufvertrag gar nichts dazu vermerken, wenn man sich nicht sicher ist. Denn so eine falsche Behauptung ist eine Behauptung ins Blaue hinein. Das hat der BGH als Begrifflichkeit etabliert. Und das kann natürlich auch zu einem Rücktrittsrecht des Käufers führen oder zum Anfechtungsrecht des Käufers, sollte sich tatsächlich was anderes herausstellen. Anders verhält es sich, wenn es jetzt keine konkrete Zusicherung des Verkäufers ist, wenn es nur eine Weitergabe von Wissen ist, von fremdem Wissen. Zum Beispiel sieht man ab und zu in Kaufverträgen die Formulierung laut Vorbesitzer unfallfrei. Darauf kann eigentlich der private Verkäufer nicht unbedingt festgenagelt werden, weil er dafür natürlich keine Garantie in dem Sinne trägt, dass das wirklich unfallfrei ist und einfach nur sagt, ja, mir hat der Vorbesitzer damals gesagt, das ist ein unfallfreies Fahrzeug. Das ist dann, wird häufig auch als Verkaufsargument genutzt, aber ob man mit der Information viel anfangen kann als Käufer, sei auch mal dahingestellt. Aus meiner Sicht sollte man auch solche Zusagen aber tatsächlich vermeiden. Und im ADAC-Mustervertrag ist tatsächlich ein Feld, wo drin steht, laut Vorbesitzer oder nach dem Kenntnisstand oder nach dem besten Wissen unfallfrei, sollte man einfach weglassen, diese Formulierung oder das Ankreuzen. Also ich würde mich da gar nicht dazu äußern, wenn ich nicht absolut sicher bin, dass das Fahrzeug unfallfrei ist.
Okay, das waren jetzt sowieso die beiden typischen Fallgruppen, die du beschrieben hast. Hast du noch weitere Beispiele?
Ja, ich habe so viele Beispiele, aber nochmal ein Fehler, der auch auftritt, aber jetzt nicht mehr so häufig. Es kommt ab und an mal vor, dass ein finanziertes Fahrzeug veräußert werden soll. Da wundere ich mich natürlich als Jurist, wie das überhaupt zustande kommt, dass eine Person, die ein Fahrzeug noch nicht vollständig abbezahlt hat, dann mit dem Gedanken spielt oder es tatsächlich versucht, ein Fahrzeug zu verkaufen. Aber es kommt tatsächlich vor. Und an dieser Stelle sollte man, wenn man ein Fahrzeug finanziert, auf jeden Fall erstmal in die Finanzierungsunterlagen reinschauen. Weil dort steht natürlich regelmäßig drin, dass das Fahrzeug bis zum Zeitpunkt, wo es abbezahlt ist, noch im Eigentum der kreditgebenden Bank steht. Und das ist ja an sich schon selbsterklärend für den Nutzer des Fahrzeugs, dass es nicht einfach so ohne weiteres verkauft werden kann. Der Kreditnehmer, der das Fahrzeug finanziert, der hat dann natürlich ein Anwartschaftsrecht an dem Fahrzeug, aber mehr ist es auch nicht. Der kann sich jetzt nicht ohne weiteres wie ein Eigentümer gerieren. Der Verkauf wird sich ohnehin schwierig gestalten, wenn man den Fahrzeugbrief nicht hat. Der liegt ja meistens bei der Bank, also sprich die Zulassungsbescheinigung Teil 2. Muss man ja eigentlich mit übergeben. Das hat nämlich damit zu tun, dass das Fahrzeug dann erst umgemeldet werden kann auf den Käufer. Und wenn man die Zulassungsbescheinigung Teil 2 nicht mit übergeben kann, dann leidet das Fahrzeug nach herrschender Rechtsprechung an einem Rechtsmangel. Und es wird zu unterstellen sein, dass dieser Rechtsmangel dem Verkäufer auch bekannt war. Ja, weil eben aus den Gesamtumständen sicher ergeben muss, dass man eigentlich ein Fahrzeug nicht einfach so verkaufen kann, was man noch nicht abbezahlt hat, bedeutet, dass hier auch ein Gewährleistungsausschluss diesbezüglich nicht greifen würde.
Ja, wenn ich dich so richtig verstanden habe, dann ist es auch so, dass du als Verkäufer gar nicht deine Verpflichtung aus dem Kaufvertrag erfüllen kannst, weil du kein Eigentum an dem Fahrzeug verschaffen kannst, wenn es noch immer Eigentum der finanzierenden Bank ist. Also insofern wundere ich mich dann auch, dass Privatleute darauf verfallen, ihr finanziertes Auto verkaufen zu wollen, bevor es abbezahlt ist. Aber okay, nächster Fehler, typischer Fehler. Schieß los.
Ja, was mir noch in diesem Zusammenhang einfällt, ist die Problematik rund um die Abmeldung des Fahrzeugs nach dem Verkauf. Dazu haben wir auch häufige Anfragen. Da meldet sich bei uns mal der Verkäufer und beschwert sich, dass sein Käufer das Fahrzeug einfach nicht abmeldet und auf seinen Kosten, also Versicherungsbeiträge und Steuern, einfach das Fahrzeug weiter nutzt und seiner Verpflichtung eben nicht nachkommt. Zu dem rechtlichen Teil ist Folgendes zu sagen. Es handelt sich dabei um eine vertragliche Nebenpflicht, das Fahrzeug unverzüglich abzumelden, wenn man es erwirbt. Also der Verkäufer kann dies in jedem Fall einfordern, nachdem er das Fahrzeug dann übergeben hat. In der Praxis ist das natürlich ein bisschen schwer umsetzbar, da der private Verkäufer ja erstmal den PKW abmelden müsste. Dann müsste der Käufer kommen mit neuen Kennzeichen und eine Anmeldung für sein Fahrzeug, weil nur so kriegt man auch die Kennzeichen und diese dann anbringen und dann das Fahrzeug so abholen, wird in der Praxis aber normalerweise so nicht gemacht, weil es einfach zu umständlich ist. Wer das eben nicht so machen möchte, sollte, sobald er das Fahrzeug zumindest abgibt an seinen Käufer, zumindest sofort seine Versicherung kontaktieren und mitteilen, dass das Fahrzeug jetzt veräußert wurde und in Obhut einer anderen Person ist, bis zum Zeitpunkt der Abmeldung. Ja, damit man da zumindest dann blöde Rückfragen oder geschweige denn überhaupt eine Haftung zumindest irgendwie vorbeugen kann. Wenn der Käufer das Fahrzeug jetzt nicht abmeldet, dann kann man nur raten, sofort zum Anwalt zu gehen. Ja, weil das ist natürlich eine schwierige Situation. Erzwingen kann man das normalerweise nicht, aber ein Anwaltsschreiben hilft da meistens schon ganz gut. Ein Tipp noch dazu, weil das auch häufiger vorkommt, was mich wirklich sehr überrascht, aber anscheinend ist das auch noch nicht ganz klar oder den meisten noch nicht klar. Wenn Bußgeldbescheide eingehen, weil das Fahrzeug immer noch nicht abgemeldet wurde und immer noch auf den Verkäufer läuft als Halter, dann sollte man nicht einfach nur diese Bußgeldbescheide oder geschweige denn einen Anhörungsbogen, wenn eine Straftat mit dem Fahrzeug begangen wurde, einfach an den Käufer senden und sagen, ja, klär das mal, sondern man sollte sich auch ganz dringend gegen den Bußgeldbescheid zur Wehr setzen, weil wenn dieser rechtskräftig wird, selbst wenn er komplett falsch ist, kann dagegen nichts mehr unternommen werden. Und wenn man den Verstoß nicht begangen hat, bekommt man trotzdem einen Punkteeintrag in Flensburg zum Beispiel. Das heißt, parallel mit neben der Klärung mit seinem Käufer, was mit dem Bußgeldbescheid oder dem Strafverfahren ist, sollte man auch dringend sich gegen den jeweiligen Vorwurf zur Wehr setzen. Sehr wichtig. Und im Zweifel, wenn man damit überfordert ist, natürlich auch zum Anwalt gehen, weil das kann echt böse Konsequenzen haben. Die meisten, die sich bei uns wegen solchen Geschichten melden, melden sich meistens zu spät, weil dort schon meistens irgendwie Rechtskraft dieser strafrechtlichen Entscheidung oder was eingetreten ist. Ja, und da lässt sich nicht mehr so viel drehen.
Okay, das waren jetzt doch einige Beispiele und wertvolle Tipps. Gibt es noch mehr Fehler, auf die du hinweisen möchtest?
Ja, es gibt tatsächlich in der Praxis noch wirklich viele Probleme, die immer wieder auftreten. Das würde hier aber tatsächlich jetzt den Rahmen sprengen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht nochmal hier Gedanken machen und nochmal eine Top 5 zusammenstellen an neuen Ratschlägen und dann eine neue Folge dazu aufnehmen. Zusammenfassend kann ich jetzt nochmal, weil du mich bestimmt jetzt nach einem zusammenfassenden Tipp fragen würdest.
Exakt.
Ja. Zusammenfassend kann man sagen, dass Privatverkäufer sehr viele gravierende Fehler begehen können, die auch wirklich teure Konsequenzen nach sich ziehen. Und wenn man da unsicher ist, dann komme ich jetzt mit meinem typischen Ratschlag, den ich heute schon mehrfach gegeben habe, einfach zum Anwalt gehen und zumindest sich vielleicht vorab einfach nur beraten lassen, weil das ist kostentechnisch überschaubar und da kann man schon vieles vermeiden.
Achtung, Schleichwerbung, sag ich nur. Ja, diesmal für uns. Ja, danke. Wenn Sie ein Problem zum Thema Privatverkauf eines Fahrzeuges und mögliche Fehler haben, dann können Sie uns natürlich gern kontaktieren. Im Übrigen freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und unsere Folge bewerten. Im Übrigen gilt wie immer, welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt@lawyerandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.